Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Heute was Spannendes aus der Osnabrücker Welt und einer Partnerschaft zwischen PCO und einem Unternehmen, was ihr gleich erfahren werdet. Aber erstmal von Marcel natürlich die Folgennummer und natürlich, ich habe es gesagt, gerade so in einem Spoiler hier, einen Schwank aus seiner Jugend hast du bestimmt auch noch.
Ich könnte einen Schwank aus meiner Jugend bringen, ich weiß nicht, ob...
Als wir hier in den Raum gelaufen sind, hat Marcel über Apfelkorn erzählt.
Also. Über Apfelkorn, ja. Wir sprechen heute nicht mit Behrensen, weil Behrensen wäre kein Osnabrücker Unternehmen.
So ist es.
Aber vielleicht schaffen wir das ja auch nochmal, Behrensen in den Podcast zu bekommen.
Ja, ansonsten Wir verlinken die jetzt mal, ja.
Damit unsere Mio-Kühlschränke, die wir hier bei der PCO haben,
lecker.
Dann, so wie wir es angekündigt haben, im nächsten Jahr auch mit Apfelkorn ausgestattet werden, falls jemand die Cola nicht trinken möchte. Aber gut, Spaß beiseite.
Ja.
Folge 117 haben wir vor der Brust.
Stark.
Ich glaube, heute nochmal in einem sehr schönen Setting, weil wir nehmen ja viel digital auf. Wir hatten so ein bisschen Trubel, habt ihr mitbekommen, mit unserem Kongress. Da haben wir ja eine Vorortaufnahme gemacht. Da bin ich ein bisschen spät gekommen, habe ich schon angekündigt. Und dann ist die Zeit nach hinten ein bisschen rausgelaufen. Aber heute haben wir die perfekten Bedingungen. Wir sitzen zu dritt im Raum. Kein Internet, was uns in die Quere kommt. Alle waren pünktlich. Wir haben genug Zeit nach hinten. Also von daher...
Licht kann nicht ausgehen, so wie auch in der einen Folge, die wir hatten, wo wir ja auf einmal im Dunkeln saßen.
Da saßen wir auch nach 18 Uhr im Büro, dann ging ja das Licht aus. Also von daher, heute bester Sonnenschein draußen, 12.44 Uhr. Ja. Also besser kann es nicht sein.
Und da kommen wir doch direkt zum Besten unserer Folge. Nämlich Sören, schön, dass du bei uns in der Runde bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein und finde die Bedingungen auch klasse.
Jetzt ist der Druck natürlich hoch, jetzt müssen wir drei liefern.
Selbstverständlich.
Wenn die Bedingungen stimmen, können wir es darauf nicht mehr schieben. Hol unsere Hörer doch vielleicht einmal ab, wer du bist, was du machst und unsere besonders fiese Frage natürlich auch, was dich auszeichnet. Da bin ich immer sehr gespannt.
Na klar, vielen Dank. Ja, also ich bin Sören, bin beschäftigt bei der NOZ MRN Mediengruppen, den Osnabrückern sicherlich ein Begriff, aber auch überregional mit der neuen Osnabrücker Zeitung, so als ja mehr oder weniger Flaggschiff für die Gruppe, was Reichweite und auch ja vielleicht Wiedererkennungswert angeht. Ich selbst bin bei der NOZ digital beschäftigt. Wir sind so die Einheit, die ja, Marktwissen, Produkte und auch Technologie zusammenbringt. Bin dort, ja, wir sagen mal so schön, Deputy CIO und Mitglied der Geschäftsleitung. Und wir machen verschiedene Technologieprojekte, aber wichtig ist natürlich auch, dass man immer auch über Prozesse und natürlich auch die Menschen und Kollegen redet, die dann Technologie verwenden, weil das machen wir nicht zum Selbstzweck, sondern einfach um ja, die digitale Transformation zu ermöglichen. Und wir haben mal in unserem Mission Statement so schön geschrieben, den Zugang zu unabhängigen Journalismus zu sichern. Und das ist natürlich auch unabhängig vom Medium und ich glaube, das wird gerade immer wichtiger, wenn man mal guckt, was da draußen so los ist. Ja, was zeichnet mich aus? Ich glaube, dass ich ganz gut ein Verständnis habe, wie Technologie funktioniert, wofür man Technologie einsetzt, aber auch, wie man Technologie wirklich implementiert und wie man entsprechend dann auch Projekte und Teams aufbaut und wie man einfach eine gute Umgebung schafft, um gut miteinander zu arbeiten und das Ganze auch lösungs- und zielorientiert. Das würde ich so sagen, würde mich jetzt persönlich auszeichnen.
Das klingt erstmal nach Fähigkeiten, wenn ich deine Rolle und vor allen Dingen auch die Arbeit deines Teams richtig verstehe, bedeutet das ja auch quasi, dass ihr euch sowohl um die IT, die Infrastruktur, die Sicherheit und alles, was dazugehört, damit die Leute arbeiten, genauso kümmert wie um eure digitalen Geschäftsmodelle, die ihr nach draußen bringt. Ist das richtig?
Ja, das machen wir innerhalb der NOZ digital. Wir haben da schon noch so ein bisschen so eine Aufteilung. Das ist nicht alles IT. Wir haben auch noch spezielle Produkt- und Technik-Teams. Also wir arbeiten aber relativ gut eigentlich Hand in Hand mit den Kollegen, weil du musst das ja immer so als Ganzes denken. Kannst ja jetzt nicht irgendwo hört dann die IT vielleicht auf und dann haben wir noch Webentwickler.
Ja.
Aber das muss schon alles irgendwie gut ineinander greifen und die in der Regel machst du ja themenübergreifend. Also du kannst die IT ja heute auch nicht einfach so isolieren, sondern ist ja schon Bestandteil eigentlich sämtlicher Geschäftsprozesse und auch aller Produkte. Ne? Und aber da haben wir relativ breit aufgestellt, relativ viele Leute. Und wir machen auch ganz klassisch die IT für das Medienhaus, aber auch andere Themen so, ne? Das ist so.
Dafür gehört dann ja auch natürlich dazu, dass man ein sehr breites Bild hat und die Dinge miteinander verknüpfen kann, weil, wie du auch schon richtig gesagt hast, es gibt ja genug Schnittmengen dazwischen, dann ist das mit Sicherheit etwas, was dir hilft, dass es dich auszeichnet für deine Rolle.
Doch, auf jeden Fall.
Nimm uns nochmal so ein bisschen mit in die Notz Mediengruppe und wie ihr euer Business vielleicht auch digitalisiert habt. Ich natürlich, du hast ja auch gerade die Notz angesprochen. Jeder gerade aus der Region kennt die Notz, aber mit Sicherheit auch mittlerweile überregional. Ich habe mal irgendwie so Statistiken, ich bin nicht wirklich Osnabrücker, sondern ich kriege dann immer nur so ein paar Statistiken hier mit, die man vielleicht auch über die Osnabrücker Unternehmen und dann auch über die Notz sagt. Ich habe mal irgendwas gehört von wegen
60 Millionen Leser.
Ja, und
am Tag.
Und irgendwie der, ich würde mal sagen, vielleicht Top 3, vielleicht auch Top 5 der meistzitierten Zeitungen in Deutschland oder irgendwie sowas in die Richtung, wo ich mich gewundert habe, dass es doch so viel ist, weil man es ja sehr regional wahrnimmt, aber nimmt vielleicht mal mit, so ein bisschen in die Notz-Gruppe und vor allen Dingen auch, wie das Business so außerhalb von der klassischen Zeitung, die wir vielleicht kennen und die euer Flaggschiff ist, dann vielleicht auch kennen sollten.
Das mache ich gerne, klar. Ja, 60 Millionen Leser am Tag wäre schön, glaube ich, aber nah dran. Ja, genau. Also das ist ganz interessant. Die NOZ, es gibt so ein Zitate-Ranking der regionalen Medien und da ist die NOZ in den letzten Jahren immer relativ weit vorne. Ich würde auch sagen, so unter den Top 5.
Ja.
Das heißt also in Tagesschau, in anderen Medien, weil unsere Kollegen in den Redaktionen einfach gut vernetzt sind und auch gute Gesprächspartner haben, auch viel überregionalen Content liefern, der einfach auch insgesamt eine gute Resonanz hat, ne, und auch natürlich eine entsprechende Qualität. Wenn wir jetzt von der NOZ sprechen, dann verkürzen wir das so ein bisschen, weil wir sind die NOZ immer in Mediengruppe. Es geht mittlerweile bis nach Schleswig-Holstein. Also zur Gruppe gehört auch zum Beispiel das Flensburger Tageblatt oder auch Pinneberg. Ne? Also insofern, als Osnabrücker kennt man dann die neue Osnabrücker Zeitung, aber wir sind insgesamt 3 große Regionalportale, also verschiedenste über 30 Tageszeitungstitel. Wobei wir, du sprachst ja auch das Digitalisieren des Geschäftsmodells und die digitale Transformation an. Neben den Zeitungen haben wir unsere Nachrichtenportale, wir haben Apps, also ganz klassisch wirklich der Transfer. Früher mal war irgendwie, wie kriegen wir die Zeitung an unsere Leser durch digitale Endgeräte, dann hast du ein iPad genommen und hast quasi eine PDF-Ausgabe da drauf gepackt. Ja. Mittlerweile haben wir da,
das kenne ich auch, ne,
Apps, die ein bisschen anders drauf sind, aber trotzdem noch so dieses klassische Lesegefühl haben. Das
wird ja auch viel genutzt.
Wird viel genutzt, genau. Ist auch gerade so Thema Zeitungszustellung ist auch nicht immer ganz so einfach, was die Kollegen da aus Logistik und Zustellung leisten. Jeden Tag ist echt beeindruckend. Da kann auch mal was schiefgehen. Also da ist das natürlich auch toll, wenn man dann einfach auf eine digitale Zeitung zurückgreifen kann. Und es ist sowieso toll, wenn du unterwegs bist, ne? Ich lese zum Beispiel selten wirklich die klassische Printausgabe. Ich lese viel unsere App oder auch unsere Newsportale. Und da hast du natürlich auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, die Inhalte besser anzupassen, zu personalisieren, ein bisschen nach deinen Interessen zu schauen. Wobei natürlich so dieser generelle Blick auch gut ist, weil immerhin sitzt da ja ein Team, was überlegt, welche Inhalte sind denn für unsere Leser interessant. Und ich glaube, da sind wir relativ gut und breit aufgestellt. Und digitale Produkte gibt es. Wir probieren im Moment auch in so ein paar Projekten noch so ein paar andere Dinge halt aus mit anderen Produkten. Aber es sind wirklich klassisch. Wir verbreiten unsere Inhalte über Kanäle und auch digitale Kanäle. Was auch noch ganz interessant ist, neben der NOZ, MRN Mediengruppe, gibt es noch so eine Agenturtochter, das ist die Grow Digital Group. Da haben wir jetzt direkt nicht so viel mit zu tun, aber da haben sich unsere Gesellschafter auch vor einigen Jahren überlegt, sich ein bisschen breiter aufzustellen. Und da sind so die klassischen Content-Agenturen, da sind Internet-Agenturen dabei und ja, Marketing und Co. Also es ist auch ganz spannend. Da kann man auch, finde ich auch super, dass wir uns da engagieren, wenn wir da jetzt auch nicht direkt ganz eng mit den Kollegen zusammenarbeiten. Aber das ist auch nochmal ganz, ganz spannend. Ne? Und jetzt ganz frisch zum Beispiel sind wir jetzt, die Nachricht ist jetzt vor einigen Tagen rausgekommen, unsere Gesellschafter glauben weiterhin an unabhängigen Journalismus und wir haben jetzt, die Gruppe wird jetzt den Ostfriesischen Kurier aus Norden noch integrieren und erwerben. Das ist gerade noch, ist auch ganz spannend, da sind wir gerade im Hintergrund mit den Kollegen und Kolleginnen dabei, das Projekt vorzubereiten. Ja, das ist spannend, weil da auch sehr ambitionierte Zeitpläne im Raum stehen.
Was man nicht alles so an Zeitungen findet, von Osnabrück bis Kiel.
Absolut. Also,
ja, und da gibt es noch ein paar.
Ich bin gespannt, wo die Reise so hingeht. Und also glaube, dass da kann auch was kommen. Also ich bin da jetzt nicht konkret in irgendwas eingebunden, aber ich glaube, da ist schon unsere Idee auch, sich da noch zu erweitern. Und du hast halt in der Landschaft relativ viele kleinere Verlage, die dann irgendwann auch die ganzen Strukturen Redaktion schon noch Inhalte regional, aber alles, was du dann noch brauchst, IT und auch die ganze, sag mal, Administration dahinter, da müsstest du relativ große Investitionen tätigen, um dann das Business auch in die Zukunft zu führen. Also gerade da haben wir natürlich ganz gute Strukturen. Das ist für kleinere Verlage manchmal nicht so einfach.
Ja.
Und da also sind wir durchaus bereit noch für den einen oder anderen.
Eine also Grenze
Bewerbung
nach
unten. Gerne einreichen.
Genau, ja, genau.
Eine Grenze nach unten kennt man ja, ne? So Osnabrück-Münster, ne? Da ist so der Krieg in NOZ und Westfälische Nachrichten.
Der Westfälische, ne? Frieden vielleicht.
Oh, ja, wobei die Zeiten sind, glaube ich, auch vorbei. Das ja. mag sein, dass das früher mal wirklich ein Thema war. Mittlerweile sind wir auch, was das angeht, eigentlich ganz gut unterwegs und wissen ja auch, ne, dass du gut mit Kooperationen ja auch arbeiten kannst. Also ja. dieser klassische, wirklich echte Wettbewerb, den gibt es sicherlich im Fußball zwischen Osnabrück und Münster. Ne? Das,
ja gut, im Moment nicht, aber
stimmt. Touché. Aber nein, also da sind wir mittlerweile, haben die Verlage, glaube ich, aus der Vergangenheit gelernt, dass das eigentlich ganz gut ist, zusammenzuarbeiten.
Ja.
Das ist auch noch ein ganz spannender Fakt. Es gibt in den Zeitungen immer früher nannten wir das Mantel, oder nennen wir immer noch so, ne? Das sind so die ersten Zeitungsseiten. Das ist so das Überregionale. Das verkaufen wir auch weiter an andere Verlage zum Beispiel. Ne? Da gibt es also auch, jetzt nicht nach Münster, aber gibt es halt auch andere Zeitungen, die das dann von uns bekommen. Also das ist auch noch ein ganz spannendes Geschäftsmodell, was man vielleicht gar nicht so weiß, dass das auch passiert. Also
im IT-Kontext OEM-Anbieter für Nachrichten, die man so genauso die DPA ja dann auch als Quelle, die man ja sicherlich auch einkaufen muss.
Ja, klar.
Und von daher, du hast eben gesagt, Julius Schwank aus der Jugend, ne? Da möchte ich jetzt gerne nochmal wieder einknüpfen, da ich ja hier gültiger Osnabrücker bin. Ich habe früher sogar für die NOZ, also da gab es noch den TA-Zustellservice, ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt.
Nein, den gibt es nicht mehr.
Ja, genau, das ist, glaube ich, irgendwie auch so eine Schwestergesellschaft gewesen und da konnte man sich früher ab 13 Jahre mit so einem Knebelvertrag anstellen lassen und hatte dann die Möglichkeit, irgendwie am Wochenende immer mal wieder Magazine auszuteilen, Werbung und Co. Und manchmal ist es passiert, dass man gefragt wurde, hey, kannst du die Sonntagszeitung verteilen, weil der Auslieferer ist irgendwie krank geworden. Klar, kann ich machen und die kriegst du ja schon samstags. Mhm. Also ich habe die dann immer samstags bekommen und ich habe mich dann als Kind dachte ich, was ist hier los? Warum kriege ich samstags die Sonntagszeitung? Das ist ja völlig wild. Also ich meine, klar, die muss irgendwie in den Druck gehen, dass das alles so just in time funktioniert. Da war ich immer so, okay, die Zeitung kann schon mal vorhersagen, was morgen passiert. Das war für mich so ein Schlüsseleffekt. Deswegen glaube ich heute immer noch in den Zeitungen, da kann man nochmal richtig in die Glaskugel gucken der Zukunft.
Also auf jeden Fall.
Das ist so ein bisschen mein Schwank aus der Jugend. Ja, da habe ich mir meine Zeit vertrieben, bis ich dann irgendwann mal in den Einzelhandel gegangen bin und dann bei der WCO gelandet bin. Aber ja, so viel dazu, vielleicht klären wir noch mehr auf. deswegen kenne ich die NOZ schon ein bisschen länger.
Aber wer da noch Lust hat, ne, in seiner Freizeit noch Zeitungen zuzustellen, also da gerne, ne? Wir suchen immer.
Also immer, ist ein super ehrlicher Job und auf jeden Fall. Das ist auch immer mal wieder was Nettes, seine Nachbarschaft kennenzulernen. Also
an der frischen Luft.
An der frischen Luft,
auf jeden Fall.
Und man kann seine Freunde einbinden, habe ich auch immer gemacht. Ja, also Franchise-Unternehmen.
Subunternehmer
eingestellt.
Sehr schön.
Ja, ach ja. Naja, das waren noch Zeiten. Aber ich kenne die NOZ ja auch schon viele, viele Jahre, eigentlich schon seitdem ich bei der PCO angefangen habe. Und ich weiß, dass ihr als NOZ, und nochmal kurz, Julius, du sagst nochmal NOZ, ne? Ich glaube, das ist NOZ ist die echte Aussprache, die ihr gerne auch intern verwendet.
Ich Ärger, sorry.
Das sollten wir beachten. Ne? Die neue Osnabrücker Zeitung NOZ, dass wir an der Stelle mit euch auch immer ein sehr, sehr innovatives Unternehmen auch betreuen durften und dürfen, die schon immer sehr hohe Cloud-Affinität aufgewiesen haben. Ich habe mich damals zurückerinnert, da ging es, ich glaube, um Ablösung von gewissen Systemen. Da wurde dann schon sehr früh in die Cloud geschielt und da war mir schon klar, ihr habt da schon auch eine Cloud-Strategie. Wie würdest du das beschreiben, gerade so die letzten Jahre, so mit dem Aufbruch und auch der Strategie, die dahinter liegt? Was habt ihr euch dabei gedacht?
Da haben wir relativ früh schon versucht, so zu antizipieren, was kommt da eigentlich in der Zukunft. Und dann wurde uns relativ schnell klar, wenn du irgendwie moderne, innovative Software haben willst, führt eigentlich an der Cloud kein Weg dran vorbei.
Ja.
Also, dass du da also weißt, irgendwann wirst du wahrscheinlich viele Services als Software as a Service beziehen. Im Moment ja noch nicht alles. Und deswegen war die Idee, möglichst schnell darauf zu setzen, weil wir auch an der einen oder anderen Stelle sonst relativ hohe Reinvestitionsbedarfe gehabt hätten. Also wir haben noch eigene Datacenter. Eins davon werden wir Ende des Jahres abschalten und komplett mit den Services, die da noch laufen, in die Cloud gehen. Und da haben wir gemerkt, du kannst das eigentlich nur so als Ganzes betrachten. Du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, oh, wir gehen so ein bisschen irgendwie in die Cloud, weil dann machst du eigentlich so eine doppelte Infrastruktur auf und hast dann auch aus vielen Aspekten eigentlich einen deutlich höheren Aufwand. Und dann haben wir vor einigen Jahren eine Cloud-Strategie formuliert, haben das Ganze auch mal durchgerechnet mit einem Partner zusammen und sind dann relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass eigentlich die Betriebskosten von so einem Datacenter natürlich deutlich, deutlich höher sind als das, was du da vielleicht monatlich noch irgendwie an Strom und Abschreibung hast, sondern das ganze Lizenzthema. Und du musst ja, wenn du ein Datacenter richtig bauen willst, brauche ich euch nicht erzählen, brauchst du relativ viel noch mit Löschanlage und Co. und Redundanzen und so weiter und so fort. Und dann haben wir relativ schnell erkannt, wenn wir das ernst meinen mit der Cloud, dann müssen wir eigentlich einen großen Schritt gehen. Und das tun wir gerade. Und das machen wir auch, weil wir glauben, dass wir dadurch natürlich die ganzen Vorteile mitnehmen können, was Skalierbarkeit angeht.
Du auch kannst durch Zukäufe, die ja immer wieder auch Skalierbarkeit vielleicht dort notwendig machen. Ne?
Ja, genau. Und wir können uns natürlich auch viel besser auf so, ich sag mal, Prozesse und Business konzentrieren. Ne, weil ich glaube schon, dass die großen Hyperscaler wissen, wie man Datacenter baut und wie man das effizient betreibt. Und wir brauchen jetzt da uns nicht mehr groß darum kümmern. Irgendwie müssen wir Netzteile an irgendwelchen Servern tauschen oder müssen wir da irgendwie Neubeschaffungen haben, weil na, da fährt dann natürlich einer erstmal hin und schraubt da irgendwie Hardware in die Datacenter. Und das ist, ich denke, dass wir die Kollegen, die wir haben, besser für andere Themen näher am Businessprozess einsetzen können. Genau, ja.
Und ich habe mal mitbekommen, ich war mal bei einem Unternehmen unterwegs, da weiß ich jetzt nochmal zu diesem Thema westfälische Nachrichten, so eine Zusammenarbeit zwischen den Zeitungen. Ihr stellt doch sogar als Business Case teilweise Applikationen anderen zur Verfügung, oder nicht? Um dann diese Shared Responsibility, die Umgebung, diese Fachapplikation, die Zeitungen brauchen oder Verlage oder wie auch immer, dass ihr denen dann das auch als Betrieb zur Verfügung stellt.
Das ist korrekt. Also jetzt für die Münster-Kollegen nicht, aber natürlich auch gerne.
Als Beispiel,
aber wir haben ein paar externe Kunden, wo wir wirklich, das sind dann eher so kleinere Verlagsgruppen, die dann irgendwann für sich erkannt haben, dass sie eigentlich alleine vielleicht gar nicht mehr das alles stemmen können, was in Zukunft kommt. Also wirklich den echten Schritt in digitale Produkte, in digitale Transformation, in digitalen Journalismus zu gehen. Und da bieten wir quasi so ein, man kann es Outsourcing nennen. Ne? Ja. Also, wobei wir da nicht klassisch als Systemhaus auftreten. Wir haben das in einem Projekt mal so schön gesagt. Wir gehen da eher so nach so einem WG-Prinzip vor. Ne? Du kannst bei uns in ein möbliertes WG-Zimmer einziehen, weil wir sind gut aufgestellt, glaube ich, mit den Prozessen und der Systemlandschaft, die wir haben, aber auf unsere Prozesse. Also dieser Individualisierungsgrad, den man so typischerweise hat, wenn du das jetzt entweder direkt an so einen Hersteller gibst oder an ein klassisches Systemhaus, da sagen wir, da sind wir nicht gut für aufgestellt. Ne? Also das ist dann eher so fast schon so eigentlich das ganze Prozessthema auch, was du da mitkaufst. Das stimmt, das machen wir. Da wachsen wir gerade auch und das ist auch ein ganz guter Business Case und bislang ist das auch für die Kunden, die wir da haben, ein guter Deal. Also das haben wir bis jetzt relativ gute, positive Resonanz. Und sind auch da dabei, das noch ein bisschen zu erweitern und auszubauen, genau.
Wir machen ja auch häufig mit Kunden diese, ich sag mal, Cloud- und Sourcing-Strategien, was ist sinnvoll selber zu betreiben, was vielleicht nicht. Und die stoßen immer auf unterschiedliche Ergebnisse, würde ich jetzt mal sagen. Manchmal ist das, schlägt es in Richtung Cloud-only aus, manchmal Hybrid, manchmal On-Premise. Was würdest du sagen, was war so auch kaufmännisch der Grund am Ende des Tages, warum es sich für euch gelohnt hat?
Also ich glaube, wenn man das ganz ehrlich betrachtet, dann muss man ja gucken, wenn die Tendenz geht Richtung Software as a Service, das heißt, du wirst in Zukunft einfach weniger Infrastruktur vor Ort brauchen.
Ja.
Und dann bleibt irgendwann gar nicht mehr so viel über und das wird dann natürlich überproportional teuer.
Ja, okay.
Das ist dann so eine Erkenntnis gewesen und auch aus Anwendersicht, also die moderne Cloud-Software, die ich so kenne, natürlich gibt es da auch Ausnahmen, die ist wirklich einfacher zu nutzen. Du hast auch einen schnelleren Zugang und auch aus der Perspektive heraus, du brauchst eigentlich auch weniger Logik auf dem Client. Mhm. Klar, bestimmte Sicherheitsthemen musst du beachten, aber ob du wirklich in ein paar Jahren noch anfängst, groß mit Softwareverteilung rumzumachen, wenn du jetzt wirklich mal so Cloud-only denkst. Es gibt sicherlich Bereiche, wo das schwierig wird. Ich weiß nicht, wenn man das jetzt in großen Produktionsunternehmen und so weiter, wie man das da machen will oder nicht, das muss man sich anschauen. Aber für unsere Belange glaube ich schon, dass wir in ein paar Jahren, wir sind da eigentlich auch kurz davor jetzt, dass du wirklich sagst, wir brauchen vielleicht einen ganz einfach konfigurierten Client. Ne? Du kannst ja quasi einen Laptop nehmen, der hat einen Internetzugang. Dann meldest du dich da an, irgendwie mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wir nutzen Okta dafür zum Beispiel, fürs IAM. Dann meldest du dich da an und kannst loslegen. Ja? Ohne große Komplexitäten. Und das kam da auch noch mit rein. Und ja, da muss, glaube ich, jedes Unternehmen für sich entscheiden, was da die richtigen Parameter sind. Also ich glaube, da gibt es jetzt kein Rezept, ja, dass ich sagen kann, ihr müsst jetzt alle auf jeden Fall in die Cloud, weil das ist besser. Aber so das, was wir so erleben für uns, ist das so. Doch, würde ich schon sagen.
Das habt ihr euch ja neben der Cloud-Strategie auch auf, ja, sag ich mal, einen sehr starken Partner konzentriert, wenn man es mal so sagen will, was Google ist, also sowohl die Data Center als Infrastructure as a Service nutzt, als auch Google Workspace.
Korrekt.
Nehmen wir uns mal so ein bisschen mit in die Google-Welt, weil der Klassiker, den wir ja kennen, ist Microsoft. Genau. Egal, wo man hinrennt. Genau. Was und warum Google?
Ja, spannende Frage. Die höre ich nicht zum ersten Mal. Also die Entscheidung haben wir vor ein paar Jahren getroffen und haben wir natürlich nicht alleine getroffen, haben wir mit der Unternehmensgeschäftsleitung getroffen und auch natürlich hier mit unserem CIO, mit dem Burkhard. Und wir haben damals echt überlegt, was ist da der richtige Weg? Und wenn wir unser Leben hätten einfach machen wollen, dann hätten wir einfach gesagt, wir müssen einen Microsoft-Vertrag machen, M365 oder wie das damals hieß.
Ja.
Ist ein bisschen, kostet halt viel Geld, aber das machen alle, das ist total super und dann können wir einfach weitermachen. Ja. Und das ist der Punkt, wir können dann einfach weitermachen wie bisher. Ja, wir wollten bewusst eigentlich den Bruch haben, nicht um unsere Kollegen und Kolleginnen zu ärgern, obwohl wir das sicherlich an der anderen Stelle dann leider auch mal getan haben durch den Wechsel. Aber uns war ganz besonders wichtig, das haben wir auch mit anderen Unternehmen ausgetauscht, die diesen Weg gegangen sind. Wenn du jetzt, das ist so ein bisschen so ein Proforma-Cloud-Vertrag, den du mit der Microsoft machst. Es zwingt dich keiner, wirklich in die Cloud zu gehen und die digitale Zusammenarbeit und die digitale Transformation nach vorne zu bringen. Mhm. Du installierst einfach wieder die Office-Applikation auf den Rechner. Wenn du Glück hast, speichert mal einer im OneDrive. Du baust auch die Komplexität in den Rechenzentren nicht ab. Wir reden über AD und Exchange und Co. Und das war so ein Thema, wo wir gesagt haben, der Weg ist sicherlich hart, weil der Cut von Outlook zu einem Gmail, der ist groß. Ne? Also ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt, aber da haben auch Kollegen und Kolleginnen ihr Outlook zum Ticketsystem umgebaut. Ne? Wenn es die blaue Fahne ist, macht Sören das. Wenn die gelb ist, dann weiß ich es noch nicht. Und die Mails bearbeitet und Co. Also da stößt du dann auf Prozesse, mit denen du vielleicht auch nicht gerechnet hast und die machen dir dann auch das Leben schwer. Aber nur so erreichst du, glaube ich, wirklich, wenn du diesen Bruch machst Richtung Zusammenarbeit, Collaboration, das hat da super gut funktioniert. Das ist ein Grund gewesen. Wir haben auch Google als sehr, sehr offenen Partner damals, ohne dass ich jetzt ganz viel Werbung da machen will, wahrgenommen. Die haben irgendwie einen anderen Vertrieb gemacht als die anderen. Ja, die wussten natürlich auch, dass sie in den Markt wollen, machen die auch immer noch gut. Wir haben das auch zu einem Zeitpunkt gemacht, wo, glaube ich, Google Workspace auch, was so die ganze Umgebung angeht, noch längst nicht mit Microsoft mithalten konnte. Mittlerweile haben die viele Funktionen dazu gemacht. Es ist kein vollwertiges Microsoft Office. Aber das brauchen wir in den wenigsten Stellen. Also wenn man mal wirklich ein bisschen reflektiert, was nutzt man eigentlich an den Microsoft-Anwendungen, ist das gar nicht so viel, finde ich jetzt. Es sei denn natürlich im Controlling, also da brauchst du auch weiterhin Excel. So. Man darf das auch gar nicht zu schwarz-weiß betrachten, das passiert dann ganz schnell. Ne? Ihr nehmt uns jetzt hier Excel und Word und so weiter weg und dann musst du mal schön ins Gespräch gehen und gucken, wieso, weshalb, warum. Und dann kann auch die Antwort sein, okay, ihr behaltet im Controlling euer Excel, weil das mit Google-Tabellen vielleicht gar nicht geht. Und das haben wir jetzt mittlerweile wirklich gemerkt, dass das uns zu einer guten Zusammenarbeit bringt. So dieses, weiß ich nicht, Abschlussarbeit, Final 1.5, kennen wir alle, ne?
Ja.
Das passiert dir einfach nicht, wenn du gar keine andere Wahl hast, als online zu arbeiten, anstatt die Datei irgendwo abzuspeichern, ne? Und dann teilst du die. Und das Thema Zusammenarbeit funktioniert da gut, du bist da schnell unterwegs. Und das war auch kaufmännisch ganz interessant, ne? Also das, wenn da jemand nochmal neu in den Markt will und vielleicht auch in die Branche, dann hast du da eine ganz gute Position. Und dann haben wir uns irgendwann, nachdem das alles gut funktioniert hat und auch die Zusammenarbeit sehr angenehm war, dann haben wir uns nochmal überlegt, wie wir denn jetzt eigentlich beim Thema Hyperscaler und ja, Infrastructure as a Service und Co. weitermachen. Ja, nun, du musst ein bisschen gut verhandeln können mit den Kollegen, ne, den richtigen Zeitpunkt irgendwie erwischen. Und da haben wir ein ganz, ganz attraktives, gutes Angebot von Google bekommen und wir haben auch da gute Partner gehabt. Ne? Also das ist auch super wichtig, sowohl bei der Einführung, das machst du ja nicht alleine, da gibt es dann auch so ein Prinzip, eine Mythology, wie man so schön sagt, wie man dann auch Google einführt. Das sollte man auch echt beachten. Das ist viel mit so Train-the-Trainer-Prinzip und wo dann auch vor Ort die Kollegen und Kolleginnen schlau gemacht werden. Das ist echt ganz cool. Und bei dem Cloud-Thema haben wir halt auch echt einen guten Partner bekommen, der uns da mit auf die Reise genommen hat und auch unsere Kollegen und Kolleginnen da weiter ausgebildet hat. Ne? Das ist auch spannend, wenn du jetzt so einen klassischen Microsoft-Admin vielleicht gehabt hast, die waren natürlich erstmal skeptisch, weil das ist alles irgendwie anders, das ist Cloud und das ist teuer und so weiter und so fort. Und ich will jetzt mal schon eine Lanze für meine Kollegen da brechen. Die sind mittlerweile so in der Cloud-Konsole echt gut zu Hause, ne? Und du merkst das ja auch schnell, das ist, geht schnell, du hast da auch gute Produkte, ne? Und das ist aber auch so, dass man ganz klar das so aufbauen sollte, dass man theoretisch auch wieder weg kann. Ne? Also wir versuchen auch ganz viel mit irgendwie Infrastructure as Code zu machen, Terraform und Co. Ob man das jetzt direkt in eine Azure oder was weiß ich was portieren kann, mag sein, dass man da nochmal eine Übersetzungsschicht einbauen kann. Aber wenn man gleich von vornherein auch schon bei einem Aufbau daran denkt, dass man möglicherweise mal wechseln kann, dann macht man sich damit natürlich das Leben auch ein bisschen einfacher. Auch wenn das, ne, natürlich nicht ein Knopfdruck ist, wenn Microsoft morgen das bessere Angebot macht, das ist mir schon klar.
Ja. Ja. Das heißt, du hast im Vorgespräch auch so ein bisschen gesagt, naja, AWS gibt es ja trotzdem irgendwie noch, ja, und wahrscheinlich wird Azure auch noch irgendwo eine gewisse Rolle spielen. Was würdest du denn sagen, diese Nutzung der verschiedenen Cloud-Dienste, sowohl Infrastructure als auch Software as a Service, hast du ja auch eben schon mal benannt, dass das so die Zukunft in deiner Sicht ist. Was sind so die Mehrwerte? Vielleicht auch nochmal das ein bisschen über diesen Aspekt der verschiedensten Anbieter hinweg auch nochmal zu sehen.
Also bei Software as a Service ist ja ganz klar der Mehrwert, du brauchst dich eigentlich gar nicht mehr um Wartung und Co. von irgendwelcher Software kümmern. Das macht der Hersteller für dich, du hast in der Regel ja ein Continuous Deployment. Das ist ja auch bei Google schon so, ne? Gmail klassisch Software as a Service. Du hast da irgendwie Updates drin und wenn die dann irgendwie Gemini so weit haben, was AI angeht, dann hast du das da in deinem Produkt drin. Brauchst dich also gar nicht mehr kümmern. Du musst dich auch nicht mehr kümmern um, also das heißt, das stimmt nicht ganz. Aber die grundlegenden Sachen, was IT-Security angeht und auch was Business Continuity angeht, das macht ja dann alles der Anbieter für dich. Ja. Das heißt, da machst du dir dein Leben natürlich einfacher mit den Abhängigkeiten, die man da eingeht, das ist ja klar. Also, dass wir da einen gewissen Lock-in-Effekt immer bei den Herstellern haben, absolut. Und die Effekte, was so die IaaS-Geschichten angeht, da versuchst du ja auch in der Regel nicht einfach deine Landschaft Lift and Shift 1:1 nachzubilden. Das kann man natürlich alles machen, ne? Da gibt es auch Tools für, die migrieren ja das 1:1 in die Cloud, sondern du versuchst ja schon auch, an welchen Cloud-Services kann ich mich eigentlich bedienen. Das hat auch manchmal einmal natürlich den Vorteil, dass du dich nicht mehr um Datenbank-Server-Wartung und Co. kümmern musst. Das ist ein Thema, ne? Das kriegst du dann quasi einfach als Service aus der Steckdose. Und genau, es gibt noch weitere Aspekte, die auch aus kaufmännischer Perspektive interessant sein können, weil häufig werden ja bestimmte Services einfach nach Compute-Time abgerechnet. Und wer hat schon wirklich seine Services in der gleichen Skalierung 24/7 laufen? Ne? Und da kannst du, gibt es ganz attraktive Szenarien, wo du dann einfach im Zweifel auch aus Skalierungsgründen die Hälfte deiner Infrastruktur zum Beispiel nachts auslässt. Ne? Oder wenn wir jetzt in die Online-Welt schauen, da machen wir ganz viel mit der AWS, dass wir so eine Art Autoscaling auch Richtung Leser haben. Ne? Also wenn wir jetzt so Großereignisse haben, also jetzt haben wir hier in Osnabrück häufiger mal eine spontane Bombenräumung gehabt, da weißt du ja jetzt schon, dass du da mehr Traffic auf den Webseiten generieren wirst oder irgendwelche
Wahlen.
Fußball.
Ja. Fußball ist ja in Osnabrück kein Thema hier. Also
ach so,
okay, jetzt geht's hier los.
Sehe ich ein bisschen anders, aber gut. Genau. Und da hast du halt super gute Vorteile, ne? Auch in der Skalierung. Da muss man natürlich ein bisschen drauf achten, dass man da auch, ne, sprachen wir auch, glaube ich, schon mal drüber, überlegt, was macht man dann so bei so klassischen DDoS-Szenarien, ne? Dass du da nicht einfach in die Unendlichkeit skalierst. Das würde Google beziehungsweise da die AWS natürlich freuen, weil da die Rechnung hochgeht.
Ja.
Ne? Aber da haben die natürlich auch wieder Services. Und das sind alles so Themen, die du wahrscheinlich auch in unserer Unternehmensgröße mit auch der Mannschaftsstärke, die wir haben, schwer so hinbekommst.
Jetzt hast du gerade mal einmal gesagt, dieses Thema, ja, man kann ja auch seine Infrastruktur einfach nehmen und in die Cloud schieben. Würdest du sagen, wenn ein Unternehmen genau das tut, dass dann oft die Cloud vielleicht nicht die richtige Lösung ist, auch weil auf einmal, ich sag mal, das, was man vorher im Betrieb hatte und nicht die Logik in Richtung, ich schalte mal Systeme aus, wenn ich sie nicht brauche, dass die natürlich auch schnellen Kostentreiber sind, wenn man es dann einfach nur nebeneinander legt, die Unternehmen dann schon sagen, jetzt spare ich eigentlich gar nichts.
Kann sein. Ich glaube, man spart trotzdem was. Und was wir jetzt auch in dem Projekt gemerkt haben, das ist echt krass. Dir fällt das erst bei so einem Projekt auf, was du eigentlich noch an Leichen im Keller hast. Wir haben mehrere hundert Systeme abgeschaltet, die wir einfach noch, weil Rechenpower ist ja da, Platz auch, lass doch noch mal ein bisschen laufen. Ne? Und so merkst du eigentlich, was da in deiner Infrastruktur noch so schlummert, haben natürlich andere nicht, weil immer alles total aufgeräumt und dokumentiert ist, selbstverständlich.
Ja, alle Azubi-Server werden wieder abgeschaltet.
Genau, ist ein Einzelfall bei uns, genau, gibt es in anderen Unternehmen nicht. Ne? Aber das ist auch noch so ein Aspekt. Und also ich weiß auch nicht, ob die Alternative einfach wirklich ist, dann, weil, also auch wieder mit der Idee, dass ja in der Zukunft ganz, ganz viel SAS ist. Mhm. Also wenn du dann einfach deine Rechenzentren so weiterlaufen lässt, ich glaube schon, dass das Effekte hat. Ne? Also ich kann das jetzt im Einzelnen, muss man sich das anschauen. Ne? Aber ja. Für uns ist das im Moment der Weg, den wir da gehen werden. Und da sind die Kollegen gut dabei. Wir sind da echt relativ weit fortgeschritten, was den Cloud Shift angeht. Und jetzt kann man immer so Einzeldiskussionen führen. Habt ihr denn dann gar keinen Server mehr im Haus? Und nicht, wenn doch irgendeine Schließanlage lokal einen Server braucht, dann ist das ja was anderes, als ein Rechenzentrum zu betreiben. Ne?
Ja.
Also da werden wir dann im Zweifel nochmal irgendwie ein, zwei Höheneinheiten in irgendeinem Schrank haben, aber das spielt dann keine Rolle mehr.
Gebäudeleittechnik und ähnliches.
Genau, da brauchst du dann nochmal auch.
Die Qualität ist dann auch natürlich eine andere.
Ja, klar, natürlich.
Ja, jetzt habt ihr, wenn wir mal so auf die klassischen Anbieter gucken, die jetzt wir hier schon mal namentlich gedroppt haben, aber mit Sicherheit auch in dem Software-as-a-Service-Gedanken, findet man mit Sicherheit ebenso viele nicht deutsche oder europäische Anbieter vor. Nimm uns vielleicht mal so mit in die damaligen Entscheidungen oder auch vielleicht auch noch Entscheidungen, die ihr heute trefft, warum das Ganze aktuell häufig so der Fall ist, dass man auf diese Anbieter setzt.
Also wir entscheiden uns ja nicht bewusst für eine amerikanische Software aufgrund der Herkunft, sondern das liegt in der Regel ja daran, dass wir uns irgendwie überlegen, warum, also wenn das irgendwie ein Thema haben, was wir lösen wollen mit Technologie, mit Software, und wenn man da mal schaut, damals und vielleicht auch heute sogar noch, ist da ganz viel einfach aus dem Silicon Valley, aus Amerika, was einfach innovative, gute Software ist. Und das ist eigentlich eher so der Grund, warum wir uns dann für US-amerikanische Anbieter entscheiden, wo wir jetzt gar nicht unbedingt irgendwie sagen, wir müssen jetzt was aus Deutschland suchen. Ne? Da gibt es auch gute Software. Ich will jetzt ja gar nicht sagen, dass wir in Deutschland keine guten Softwareanbieter haben, aber Innovation, guckt euch mal AI an. Das ist alles aus dem Silicon Valley. Alle großen AI-Anbieter kommen nun mal irgendwie. Ich glaube, es hat auch viel mit so Investitionsklima in den USA zu tun und wie da einfach auch mit Venture Capital umgegangen wird und Co. Also wie da einfach Innovationen entstehen. Da sind wir in Deutschland eher ein bisschen skeptischer und haben eher vielleicht ein bisschen Sorge und Angst vor Technologie. Was uns da allerdings natürlich wichtig ist, wir müssen das natürlich trotzdem irgendwie in den europäischen Rechtsrahmen bekommen, was Datenschutz und Co. angeht. Und mittlerweile haben wir da auch ganz gute Übung drin und einen guten Datenschutzbeauftragten, mit dem wir in diese Themen dann durchgehen können. Wie können wir Sachen eigentlich sicher betreiben? Und da sind wir ja auch nicht die Einzigen, die solche Software irgendwie in Europa einsetzen. Und viele Anbieter haben ja auch dann zum Beispiel Gesellschaften in Europa, mit denen du dann auch die Verträge nach deutschem oder vielleicht sogar irgendwie europäischen Rechtsrahmen machen kannst. Das ist also gar nicht so ein Thema. Also so dieses Thema K.O.-Kriterium, weil der Anbieter irgendwie aus Amerika kommt, das haben wir im Moment bei uns nicht in der Liste stehen. Ne? Und es gibt ja auch viel diese Diskussion rund um Souveränität in Europa. Ich glaube, dass insgesamt, wenn man das mal ein bisschen betrachtet, steckt überall, selbst ja in der Hardware und Co., immer irgendwie, was ich, ein chinesischer Chip, eine amerikanische Software. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu kurz gesprungen ist, wenn man jetzt glaubt, man wird irgendwie digital souverän in Europa, wenn man einfach sagt, wir bauen jetzt Rechenzentren und das machen wir mit einer deutschen Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob wir da nicht auch uns eigentlich auf die falschen Themen irgendwie konzentrieren. Also ich weiß nicht, am Freitag oder Donnerstag war das, glaube ich, März, der irgendwie sagte, wir wollen irgendwie technologische Souveränität in Deutschland oder in Europa haben. Das ist ja auch gut und das ist auch schön und das wäre ja auch toll. Aber wenn wir exakt die gleichen Technologien nehmen, die uns jetzt so erst amerikanische Anbieter irgendwie bereitstellen und die in Europa wieder nachbauen nach dem gleichen Prinzip, fehlt mir da irgendwie ja die Innovation und auch das, was uns wirklich nach vorne bringt. Ich glaube, da muss man sich eher auf andere Themen konzentrieren. Also das AI-Beispiel, finde ich, ist enorm. Ne? Wenn man überlegt, in den USA, was da an Rechenzentren gerade gebaut wird hier. OpenAI hat über 1 Billion, und das ist jetzt nicht der Übersetzungsfehler, an Leistung irgendwie in den nächsten Jahren versprochen, was die an Rechenzentrumskapazitäten einkaufen. Also das misst man jetzt ja irgendwie in Gigawatt. Das sind irgendwie mehrere Gigawatt. Ne? Pro Gigawatt kannst du ein Atomkraftwerk irgendwie rechnen. Das ist Wahnsinn. Ne? So, und auch mit, wie die da mit der Kohle rumwerfen. Ne? Das ist, also, weiß ja nicht, dass das richtig ist, aber das, so ein Klima hast du in Deutschland und Europa, erlebe ich auf jeden Fall nicht. Ne? Also klar, wir haben auch coole Startups, auch gerade hier in Osnabrück gibt es ja auch genug, wohl auch in Niedersachsen relativ weit vorne. Das ist cool. Das ist natürlich vielleicht noch ein bisschen ein anderer Schnack. Und ich würde jetzt sagen, wichtig ist, dass man sich so ein bisschen Gedanken darüber macht, wie man das so datenschutzmäßig regelt. Wir versuchen schon, und das ist uns in der Regel jetzt auch gelungen, so Speicherort dann schon in der EU, ne, so dass man da sagt, es hat natürlich einmal wirklich auch den Grund einfach so, was da vielleicht auch so Datenschutz und Co. vorgeben und Auf der anderen Seite hast du ja in der Regel auch, was so Latenzen angeht und Internetverbindungen, das ist in Europa noch ein bisschen besser, als wenn du nach Amerika musst, aber das ist auch nicht so wirklich ein Riesenthema. Also das ist so eher der Grund. Gar nicht bewusste Entscheidung gegen irgendwie deutsche Unternehmen, deutsche Software. Ne? Ich meine, wir setzen auch SAP ein, das deutsches Unternehmen. Ne?
Ja, ist ja auch im Moment eine, sag ich mal, teilweise sehr aufgeladene Debatte rund um digitale Souveränität. Und wir haben die in unserem Podcast auch schon 2-3 Mal diskutiert mit unterschiedlichen Perspektiven tatsächlich auch, je nachdem so aus welcher Richtung vielleicht auch mal unsere Gäste kamen. Und da aus den Gesprächen, muss man sagen, haben wir, glaube ich, auch alle mitgenommen, dass es um viel, viel mehr geht als nur unsere Hyperscaler, sondern genau auch um vielleicht einzelne Hardware-Technologien, wo wir gerade sehr abhängig sind, auch von zum Beispiel China, wenn wir gerade mal auf den Energiebereich gucken, irgendwelche Wechselrichter und was auch immer, sondern dass man das größer denken muss und eigentlich auch nicht dahinter sagen oder dass digitale Souveränität vielleicht auch nicht bedeutet, dass man einfach dann was Deutsches nutzt, sondern einfach nur, dass man potenziell die Alternative hätte, sich anders zu entscheiden und für sich selber analysiert, ist das die richtige Entscheidung oder ist das die richtige Entscheidung? Und es gibt kein ganz richtig oder falsch. Und teilweise ist es, glaube ich, einfach ein bisschen auch natürlich zu aufgeladen durch, ja, vielleicht auch mal den einen oder anderen, die eine oder andere Thematik mit dem Microsoft-Kollegen vom französischen Gericht, der dann vielleicht mal gesagt hat, so am Ende des Tages dürfen die auf alles zugreifen, wo sie auch immer wollen. Das alles, was wir aber auch schon seit Jahren und Jahrzehnten wissen, nur was jetzt vielleicht nur mal hochgekocht ist. Und ich glaube, das Interessante ist einfach nur, und das hast du, glaube ich, ganz gut beschrieben, dass ihr euch damit beschäftigt und für euch bewusst eine Entscheidung trefft und wisst, was vielleicht auch damit einhergeht. Das heißt, es ist ja bei jeder Entscheidung, trifft man die für etwas und gegen etwas, wenn man es mal so sagen darf.
Ja klar, und du bist ja immer irgendwo in einer gewissen Abhängigkeit. Ne? Du musst einfach wissen, das ist wirklich ja so, du musst das eigentlich auch schon bei Vertragsgestaltung und allem ja eigentlich irgendwie schon denken, bei mindestens mal Cloud-Geschichten, wie komme ich da im Zweifel auch wieder raus? Also wie kriege ich meine Daten wieder? Ne? Auch natürlich auch so diese ganzen Betriebssicherheitsthemen. Erstmal Datensicherheit, Datenschutz, aber auch Business Continuity, was gibt es für SLA und Co.
Ja.
Und gerade jetzt in den USA gibt es sicherlich vielleicht die eine oder andere Person, die da auch mal nicht ganz sachlogisch handelt und impulsiv. Allerdings ist das ja auch ein Riesenmarkt. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die USA sich da so krass abschotten werden, weil nur mit den USA kriegen die Wachstum auch nicht hin. Ne? Gerade die AI-Bubble, die da entsteht, ich glaube, da gibt es auch schon eine Abhängigkeit zu anderen Märkten und da wird dann wahrscheinlich auch schon irgendwie die Tech-Bros werden das dann schon
Die im Weißen Haus gemeinsam essen und sich die Hände schütteln. Und
im neuen Ballhaus.
Und sagen, wie toll sie alle gegenseitig sind, werden sie wahrscheinlich einen gemeinsamen Konsens haben, was den europäischen Markt und dessen Relevanz angeht. Für euch ist mit Sicherheit Datenschutz genauso wichtig, weil ich denke mal, ihr habt auch sowas wie Quellenschutz und keine Ahnung was. Es ist ja auch alles durchaus relevant, dass man die Daten, die ja auch durchaus bei euch sehr sensibel sein können, dann entsprechend in die richtigen Hände legt.
Ja, klar, ne? Und Kundendaten auch und Co. Aber um auch nochmal das so, ich weiß nicht, ob der Glaube jetzt so ist, wenn wir jetzt nicht direkt uns irgendwie dem Zugriff der amerikanischen Regierung ergeben. Ich meine, ihr macht IT-Sicherheit hauptberuflich. Wenn ich das möchte, komme ich da auch irgendwie ran. Ne? Also schätze ich mal irgendwelche undokumentierten Backdoors oder so. Also diese üblichen, also wenn man wirklich sagt, ich muss jetzt irgendwie in das Postfach von Sören gucken, auch wenn wir jetzt Exchange on-premise hätten oder nicht, wir würden wahrscheinlich irgendjemanden finden, der das macht. So, ne? Also.
Das ist wie beim DDoS, wenn man genug einschmeißt, genug investiert, dann kommt man wahrscheinlich irgendwie an dich.
Also das denke ich schon, ne? Auch wenn das bestimmt nicht interessant sein würde, aber egal. Also ich glaube, da kann man schon, das muss man gut abwägen und überlegen.
Jetzt sind wir schon wieder so ein bisschen beim Punkt Security jetzt angekommen, nachdem wir ja eigentlich auch ein Security-Podcast sind, 40 Minuten lang jetzt drumherum geredet haben. Einmal ist schon DDoS gefallen, jetzt hat Julius es noch ein zweites Mal gesagt. Das bewegt mich ja immer so und ich sehe euer Unternehmen und ich denke mir, ja, ihr habt ja auch eine ganz andere Angriffsfläche als du hast eben mal gesagt, produzierende Unternehmen, wobei ihr habt ja auch Anlagen, Drucke, ihr müsst ja die Zeitung drucken und sicherlich noch einige andere logistische Anwendungen im Hintergrund. Und von daher nehmen wir uns doch vielleicht mal mit, was euch so als mittelständisches Unternehmen bewegt hinsichtlich eurer Angriffsfläche, die ja dann doch vielleicht anders ist zu ein paar anderen Unternehmen.
Genau, also fangen wir vielleicht mal an so mit dem, was wir auch ja wirklich öffentlich im Netz bereitstellen, nämlich unsere Apps, Nachrichtenportale und Co. Ne? Da hast du natürlich Angriffsflächen, was so Reichweite und natürlich auch Erlöse und Co. angeht, wäre das schon aus unserer Sicht und natürlich auch aus Sicht unserer Leser ziemlich doof, wenn die Apps und auch unsere Portale nicht zu erreichen wären durch zum Beispiel DDoS. Ne? Das ist eine Angriffsfläche, das ist ein Vektor, der auch ab und zu passiert, wo wir mittlerweile, und da sind wir auch wieder bei Cloud und Technologie, ganz gute Produkte im Einsatz haben, die uns dabei helfen, entweder schnell zu reagieren oder auch so DDoS so abzufedern, dass das nicht auch gleich ganz schlimme finanzielle Folgen hat.
Ja.
Also da haben wir eben ja schon mal kurz drüber gesprochen. Das ist so ein Angriffsvektor, den man im Blick haben muss. Und klar, natürlich, Produktion haben wir auch, das stimmt. Wir haben vor allen Dingen eine sehr kritische, zeitkritische Produktion, weil wenn man jetzt an die klassische Zeitungsproduktion denkt, also nehmen wir jetzt sogar auch die E-Paper-App mit rein, aber auch natürlich die gedruckte Zeitung, da hängt eine Menge hinter und da gibt es gewisse Zeiträume, wenn wir die verpassen, haben wir in der gesamten Kette, in der Logistik, aber auch in der Belieferung und Co., echt ein Thema. Ne? Also Zeitungszustellung passiert in der Regel vormittags, also in der Regel ja sogar meistens, bevor wir alle irgendwie aufstehen oder gerade so aufstehen.
Ja.
Und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn da jetzt, da haben viele vielleicht auch einen Nebenjob, Zeitungszustellung, wenn wir da nachts irgendwie ein Thema haben, rein technisch an der Maschine, aber auch vorher in der Lieferkette der, ja, der Inhalte und Co., dann haben wir da eine sehr, sehr große, einen großen Schaden. Das ist so, das stimmt. Und wenn wir nochmal Richtung Newsportale gucken, was man sich natürlich auch theoretisch überlegen kann, kam zum Glück auch noch nicht vor und dank IAM und Zwei-Faktor-Authentifizierung wird das, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger. Theoretisch könntest du natürlich auch versuchen, so ein Nachrichtenportal zu übernehmen.
Ja.
Also vielleicht dann noch nicht ganz so offensichtlich, dass da dann irgendwie, sondern vielleicht so Inhalte zu manipulieren und Co., ne, das ist sicherlich ein Thema. Oder du stellst irgendwie ein Portal daneben und versuchst dann irgendwie Leser abzulenken oder dann auch vielleicht mal so an so Zahlungsinformationen zu kommen. Solche Themen, ne, oder Fake News zu verbreiten, das ist definitiv ein Angriffsvektor, den man jetzt vielleicht so mit der klassischen Unternehmenswebseite gar nicht so hat.
Ja.
Na, weil gut, wenn die mal einen Tag ausfällt, ist das irgendwie blöd, aber
verlaufen sich nicht so viele wie auf dem Nachrichtenportal.
Genau, denke ich mal, ne? Und dann kommt er vielleicht am nächsten Tag wieder oder ruft einfach an oder so, ne? Und das ist natürlich schon ein Thema, ne? Oder auch wenn du da mal so große Ereignisse hast, die Reichweite ist schon gut, ne? Wir wollen ja auch einen guten Job machen für unsere Leserinnen und Leser und da musst du dann halt auch da sein. Und das geht auf Reputation. Das kostet im Zweifel ja auch einfach Geld, wenn dann, ne, Umsätze wegbrechen. Und ansonsten haben wir natürlich die klassischen Themen, wie alle anderen Unternehmen auch,
klar,
dass du irgendwie deine Dienste bereitstellen musst. Und genau.
Ich hätte gesagt, bei euch gibt es noch etwas so aus dem ersten Teil des Podcasts, was dann vielleicht auch ein bisschen anders ist als bei anderen und wo ihr mehr Augenmerk drauf legt, hast du ja auch schon gesagt, teilweise mit Identity und Access Management, weil ihr habt ja verteilte Ressourcen, wenn man so sagen muss. Ihr habt nicht mehr diesen klassischen Perimeter, den dann vielleicht man früher hatte und zusätzlich ja auch eure User hocken ja auch nicht alle am Standort Osnabrück und warten hier darauf, dass ihre Quellen vorbeikommen und man Interviews führt, sondern die sind ja auch in der Fläche unterwegs.
Das ist korrekt.
Das alles zu managen, wofür ihr dann ja Okta habt, wofür ihr Zugriffskontrollen habt, wofür ihr mit Sicherheit auch Lösungen schaffen müsst, wie man
Rechtigungsperformant
dorthin kommt. Ich habe mal hier in unserem Parallel-Podcast mit Ulf zum Thema Zero Trust oder auch Secure Access Service Edge gesprochen. All diese neuen Gedanken, wie man nicht einfach schlicht ein VPN macht und man kommt irgendwo ins Headquarter und kann da in sein Datacenter und auf seine Ressourcen. Das ist für euch ja ein großes Thema mit Sicherheit.
Ja, auf jeden Fall. Da hilft uns natürlich die Zonierung der Services einfach, ne? Weil das eine kommt dann von Google, das andere kommt von Okta und dann hast du noch andere Services in einer anderen Umgebung. Das ist schon so. Also hast du natürlich auch so zentrale Themen. Also so ein IAM-Ausfall wäre jetzt natürlich nicht so gut. Gibt es natürlich auch Wege drumherum. Also da hat man schon in dem Fall eine etwas andere IT-Sicherheit, als wenn du so diesen Single Point of Failure aufbaust, alles irgendwie zu Hause im Rechenzentrum und wenn da mal der Strom ausfällt oder was weiß ich, was da passiert oder der übliche Ransomware-Angriff, da hast du ein Thema, ne? Das ist so, da müssen wir, das ist halt auch ein Thema noch aus Sicherheitsperspektive, warum so ein Cloud-Konzept gut ist und warum es vielleicht auch ganz gut ist, nicht alles vom Gleichen zu haben. Und wir wollen auch stärker zonieren und wir haben nicht, also VPN haben wir noch, gehen aber ganz, ganz stark zurück. Also da versuchen wir eher ohne klassische VPN-Clients auszukommen. Wir haben noch VDI, ne, Citrix im Einsatz, mhm, um dann Services irgendwie zu nach außen dann auch zu distribuieren. Und du hast mittlerweile reicht wirklich eigentlich der Internetzugang. Das heißt, im Zweifel, wenn das Internet am Standort ausfällt, dann gehst du irgendwie ins Homeoffice, nimmst dein Handy. Wir sind auch nicht mehr so, dass wir zentral irgendwo mit, wie man das früher gemacht hat, mit dem Internetzugang irgendwo ausbrechen. Wir haben ein SD-WAN-Konzept und gehen an den Standorten, ne, nach einem vernünftigen Konzept daraus, auch mal mit zwei Anbindungen. Mhm. Also nicht mehr klassisch irgendwie Fallback und Live oder so, sondern du hast einfach zwei redundante Anbindungen und kommst dann da in der Regel auch ganz gut klar.
Ihr bewegt ja auch nochmal ganz andere Datenmengen, muss man ja auch dazu sagen. Ich meine, es ist ja nicht nur Text, ihr habt Bilder, ja, genau, ja, Videos etc., die ihr natürlich auch überall hin und her schieben müsst. Übertragt ja manchmal auch Livestreams. Genau, ja. Von daher ist das natürlich nochmal ein ganz anderer auch Datensatz, der zum einen gespeichert, aber der auch bewegt werden muss.
Bestimmt, ja. Ich glaube, das ist sogar im Verhältnis, geht das noch, aber klar, gerade Videos und so, sicher, klar. Und da brauchst du auch gute Ausspielungsplattformen, ne? Ja. Also jetzt einfach das Video selber irgendwie zu hosten, da gibt es mittlerweile auch Spezialisten, die das für dich gut, ne, mit CDN und Co. ausspielen. Das haben wir auch auf den Nachrichtenportalen und Co. Also da gibt es dann schon gute Produkte, die einem da helfen.
Wir gucken am Ende unserer Folge immer in die Glaskugel, die wir schon mal angesprochen haben, die sonst nur Zeitung
die Sonntagszeitung schon am Samstag.
Ja, genau. Genau.
Wir gucken jetzt in die Sonntagszeitung. Du hast ein Thema eben schon angesprochen, zum Beispiel mit den AI-Tools und Lösungen, die überall aus dem Boden sprießen. Vielleicht mal so ein kleiner Themenbruch an der Stelle. Wollen wir vielleicht mal den Ausblick nutzen, um zu hinterfragen, wie ist AI vielleicht auch heute schon im Journalismus angekommen und vor allen Dingen auch bei euch, bei der NOZ. Und welche Use Cases habt ihr da vielleicht für die Zukunft im Blick? Weil AI ist ja auch immer ein Thema, was nicht immer für alle sehr greifbar ist. Deswegen finde ich immer super, wenn man ein, zwei Use Cases bespricht.
Ja, super gerne. Also so grundsätzlich haben wir allen Kollegen und Kolleginnen, unabhängig wo sie arbeiten, ob im Journalismus oder nicht, Zugang zu Google Gemini gegeben, ne, so als wirklich erster Einstieg quasi. Ne, der Google Chatbot funktioniert ja eigentlich nach dem gleichen Prinzip wie ChatGPT, mal schlechter, mal besser.
Ja.
Und wenn wir jetzt auf den Journalismus schauen, gibt es da ganz, ganz viele spannende Use Cases. Und unsere Kollegen und Kolleginnen, wir haben so ein extra Team auch dafür, die unsere Journalisten dabei unterstützen, gut und vielleicht auch besser zu arbeiten. Und da haben die Kollegen einen KI-Buddy entwickelt. Da muss man sich so vorstellen wie so ein Chatbot, der so verschiedene Themenbereiche flankiert, die für Journalisten wichtig sind. Also ein Thema ist zum Beispiel, ein Interview musst du transkribieren. So, da kann dir AI super bei helfen. Da lädst du die Datei hoch und kriegst das Transkript. Ne? So das, was früher wirklich die Tipparbeit war. Das macht die AI mit. Natürlich musst du da noch ein bisschen nacharbeiten, aber das ist wirklich kein Vergleich mehr zu dem, wie das früher lief. Und auch diese früheren Text-to-Speech-Software-Geschichten, das ist alles mittlerweile richtig, richtig gut unterwegs. Aber auch so Sachen wie bei Ideenfindung haben die so einen kleinen Bot damit reingebaut. Wie schreibe ich eigentlich eine gute Überschrift für die und die Zielgruppe? Wie mache ich diese kleinen Anreißtexte, diese Teaser? Und das ist cool. Oder auch so Briefings einfach automatisieren. Wenn da irgendwie aus dem Rat oder aus dem Landtag da irgendwie das Pamphlet kommt, dann kann man da auch schon mal die AI drüber laufen lassen und das entweder natürlich klassisch zusammenfassen lassen, aber auch weitere Ideen pitchen. Also der Coaching-Bot haben die, der kommt dann noch, wo wirklich auch Feedback passiert, ne? Also so wirklich so im Coaching-Ansatz, wie kann ich das vielleicht, jetzt bin ich kein Journalist, aber wie kann ich das noch besser machen? Was gibt es vielleicht noch für Aspekte, die ich beachten kann? Mhm. Wenn man jetzt noch mal ein bisschen auch aus Lesersicht schaut, sind wir gerade dabei, das ist im Moment im Beta-Test. Wie das als Produkt wird, weiß ich noch nicht, aber die Kollegen haben einen Frag die Notes-Bot entwickelt. Das finde ich total spannend, ne? Weil du da wirklich auf unseren Inhalt, du chattest mit den Inhalten deines Nachrichtenportals. Mhm. Also für Osnabrücker ist ja immer wichtig, warum sieht das am Neumarkt so aus wie jetzt? So. Oder wie hat der VfL am Wochenende gespielt? Oder ich war zwei Wochen im Urlaub, ich interessiere mich für Sport. Was ist hier in der Region in den letzten zwei Wochen passiert? Und das kannst du mittlerweile da wirklich gut machen. Wir haben das im Frag die Notz heißt das, oder NOZ. So, ne?
Es passiert nicht nur mir, Glück.
Nein, auch. Das passiert nicht nur dir. Und da ist ja auch mal auch die Frage, wie das, naja, was man, ja.
Aber finde ich eine coole Idee, weil da weiß man, dass die Daten, woher sich, sag ich mal, der Chatbot das sieht, dass es quasi validierte Daten von einem Nachrichtenportal sind. Und das weiß man ja sonst nicht immer, wenn man KI, Chatbot, ja, wenn, deiner Wahl fragt.
Wenn ich wieder sehe, warum der Polizeihubschrauber aber aus Osnabrück kreist, und wenn ich ChatGPT frage, dann wird der mir sagen, naja, schwerer Einbruch in der Tankstelle. Ja, genau. Und es werden 17 Täter gesucht und halluziniert genau. da vor sich hin. Und wenn ich das ja. dann bei der NOZ eingebe, dann kriege ich bestenfalls den Artikel, nicht wundern. Hier wird einer in der Psychiatrie vermisst, die wir ja auch in Osnabrück haben, was immer mal wieder passiert. Grüße gehen raus. Ne? Und ich habe gehört, die haben mittlerweile wieder Internet. auf jeden Fall ist es dann doch schon mal auch eine gute Idee, sowas anzubieten. Es muss den Leuten dann natürlich nur auch klar sein, dass sie das dann auch nutzen.
Ja klar, ne? Und da muss man auch gucken, wie wird das integriert. Und du hast wirklich genau das, was ihr sagt. Du hast unter jeder Antwort eine Quellenangabe, die du nachvollziehen kannst. Ne? Also da du kannst ja der AI das Halluzinieren nicht komplett abgewöhnen, weil das ist ja in sich auch ein Feature der AI, was einfach ja technisch da durch die Art und Weise, wie AI aufgebaut ist, halt da ist. Aber du kannst alles nachvollziehen. Ne? Und das ist halt echt cool auf den eigenen Daten. Und ich finde das echt beeindruckend, was da passiert gerade. Und das ist klar, dass AI vieles verändern wird. Ne? Also auch den Journalismus. Aber auch unser aller Alltag, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber auch gerade ne, im IT-Security-Bereich gibt es ja auch ganz viele Themen oder auch einfach den Alltag ein bisschen erleichtern lassen bei irgendwelchen Formulierungen und Themen und so. Ich finde es super spannend und das werden auch nicht die letzten Ideen sein, die wir da haben. Ist für die Branche vor allen Dingen super, super spannend, weil du natürlich auch mit AI ganz viel Schindluder treiben kannst. Ne? Und da würden wir uns ja als Mediengruppe auch nochmal sehr klar positionieren, was auch Qualität im Journalismus angeht und halt auch wirklich die Authentizität der Inhalte und auch, dass die Inhalte richtig sind und recherchiert sind.
Ja, was dann alles wieder am Ende des Tages eurer Mission zugute kommt, einen unabhängigen Journalismus nach draußen zu bringen.
Exakt.
Und das ist vielleicht der Bogen, den wir zum Ende spannen. Vielen, vielen Dank für all deine Einblicke in die NOZ, in eure Cloud-Strategie. Vielen Dank für die Offenheit, auch zu der einen oder anderen Entscheidung, die ihr getroffen habt. Ich glaube, wir konnten das gut nach draußen bringen, warum ihr das so gemacht habt und dass es da für euch ein Mehrwert ist, dass es bei anderen genauso sein kann, aber vielleicht auch mal bei anderen nicht. Also fühlt euch nicht auf den Schlips getreten, wenn ihr heute nicht Google Workspace nutzt.
Auf keinen Fall.
Sondern nutzt es vielleicht einfach mal darüber nachzudenken und nicht einfach immer jeden Weg als gegeben anzunehmen. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank, dass du bei uns hier live und in Farbe dabei warst und fast eine Stunde mit uns über die NOZ und eure IT, eure Cloud- und Digitalisierungsstrategie gesprochen hast.
Ja, herzlichen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Marcel, du hast wie immer die letzten Worte.
Ich habe mir wieder ein bisschen was parat gelegt.
Ich weiß, da ist was. Ja. Du grinst schon also so schelmisch.
Was, ja, ich muss ja dazu sagen, das, was ihr gerade auch Sören, du nochmal gesagt hast mit dem Thema der Transkribierung. So sehr mich das immer bei Teams nervt, wenn ich Meetings aufzeichne, da schalte ich das immer aus. Aber ich durfte ja auch ein Interview geben in der NOZ, wurde dann auch online veröffentlicht, aber auch gedruckt zum Thema auch, wie so Cybervorfälle ablaufen, was da so passiert. Und ich weiß, die Kolleginnen und Kollegen, die waren hier, wir haben eine Stunde gesprochen, ganz offen geredet und sie hat das alles mit dem Handy mitlaufen lassen. Also sie hat sich auch gar keine Notizen mehr machen müssen. Das heißt, wir konnten richtig so ein Gespräch auf Augenhöhe, ohne dass man da irgendwie hinterm Bildschirm hängt oder so, führen. Ja. Und dann sagte sie, ich nehme das jetzt mit und ich schmeiße das jetzt in unsere KI und dann kriege ich ganz schnell dann auch schon mal das raus, was wir hier gesprochen haben und kann das sortieren. Und das geht unheimlich schnell. Ne? Da ist man so in 1-2 Tagen, ist quasi schon der erste Draft fertig und man kann dann gemeinsam drauf gucken, okay, hat da irgendwas Verständnisprobleme gegeben? Weil das war von vornherein ja auch klar, unabhängiger Journalismus. Ich kriege das mal einmal zur Übersicht. Aber ich kann allerhöchstens mal Rechtschreibfehler korrigieren oder wenn zum Beispiel wir über technologische Themen gesprochen haben und das Tool das vielleicht nicht richtig erkannt hat. Ja, aber das, was da eingesprochen wurde, das ist dann quasi auch das, was da am Ende rauskommt. Und das beschleunigt natürlich unheimlich, auch an den News dran zu bleiben und auch dann trotzdem aber den Menschen noch als Qualitätssicherung und das Team dahinter zu haben. Das konnte ich also live erleben und das war schon...
Hat dich überzeugt.
Hat mich überzeugt.
Ja, sehr cool.
War cool, was da am Ende auch rausgekommen ist. Und ich finde es interessant, auch die letzten Jahre, die ich das sehen konnte, wie sich das so entwickelt von, man denkt ja immer so Zeitung, da laufen die großen Drucker und da sitzen viele in der Grafikabteilung, nutzen da irgendwie Adobe Software auf ihrem Mac und machen da irgendwie fancy Bilder und dann ein paar Fotografen und hin und her. Aber was da alles so hintersteckt, auch mit der Infrastruktur und auch den Lösungen, die da benötigt werden. Und ihr habt natürlich auch wirklich einen großen Strauß an Applikationen, gerade wenn man eben das sucht, was für den Use Case am besten geeignet ist. Dann kommt dann natürlich auch eine Palette zusammen. Und das ist schon erstaunlich, was da gekommen ist und wie innovativ dann auch ein solches Medienhaus gerade hier aus Osnabrück und Umgebung ist. Das finde ich immer sehr, sehr faszinierend. Und von daher fand ich den Einblick sehr wertvoll und bedanke mich, dass wir da ein bisschen die Geheimnisse lüften durften. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal für unsere treuen Hörerinnen und Hörer mal eine Tour zu organisieren zum Druckwerk für die drei, die zuhören.
Gern. Da gibt es immer mal wieder Angebote.
Genau.
Das ist beeindruckend.
Also, das durfte ich auch schon mal sehen, schon ein paar Jahre her. Aber vielleicht machen wir das mal als Firmenausflug, Julius.
Ich finde es super.
Herzlich
dann trinken wir deinen Apfelkorn.
Dann trinken wir den Apfelkorn von Behrensen.
Er sagt Bescheid. Obwohl Apfelkorn, nein.
Ja, die haben auch noch andere Sachen im Portfolio, ohne dass ich das jetzt als Werbung einblenden möchte. Ja, ich würde sagen, vielen Dank, Sören, dass du dabei warst für die Einblicke, wie Julius schon gesagt hat. Fast eine Stunde gefüllt. Und damit würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut.
Danke, macht's gut. Ciao.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.